Powering Tomorrow, der Podcast vom Verbund X.
Bei großen Finanzierungsrunden steigen wir in Österreich sowieso, aber auch in Europa aus.
Dort, wo Venture Capital auch kulturell stärker verankert ist, die Risikobereitschaft auch höher ist, der Innovationszyklus kürzer ist.
Wir sehen aber auch diesen Dachfonds als ein weiteres Element, dieses Ökosystem für Startups und Scale-ups in Österreich weiter zu attraktivieren.
Diese Chancen, die sollte Europa auch bewusst ergreifen. Ich glaube, da haben wir noch alle Möglichkeiten, wenn wir es richtig machen.
Herzlich willkommen bei Empowering Tomorrow, dem Podcast vom Verbund X. Gemeinsam mit hochkarätigen Gästen beleuchten wir die Energiezukunft Europas. Wir sprechen über Innovationen, Technologien und Initiativen, die unsere Energiewelt von morgen schon heute gestalten. Wie schaffen wir eine klimaneutrale Energiezukunft? Wie können wir die Innovationslücke in Europa schließen? Das sind die Themen, mit denen wir uns in diesem Podcast beschäftigen. Mein Name ist Franz Zöchbauer. Ich bin Geschäftsführer von Verbund X, der Innovations- und Venture-Einheit von Verbund, dem führenden Energieunternehmen Österreichs. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empowering Tomorrow, dem Podcast von Verbund X. Hier sprechen wir über die großen Fragen, die unsere Energiezukunft bestimmen und wie wir heute die Innovationslücken schließen können, um morgen erfolgreich zu sein. Mein Name ist Franz Zöchbauer, ich verantworte Verbund X, die Innovations- und Venture-Einheit von Verbund, und darf euch zu dem Podcast heute begrüßen. Der heutige Podcast ist auch der letzte in unserer Serie zum Thema Closing the Innovation Gap. Damit schließen wir unsere Staffel ab, und es freut mich heute sehr, zwei Persönlichkeiten begrüßen zu dürfen, mit denen ich auch persönlich verbunden bin. Herzlich willkommen, Elisabeth Zehntner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus. Herzlich willkommen, Elisabeth.
Vielen Dank für die Einladung.
Elisabeth, du bist ja Kämpferin für Innovation und die Energiezukunft, und wir kennen uns auch bereits seit Studientagen. Und vor einem Jahr hast du mich selbst in einem Podcast von dir interviewt, bevor du die neue Funktion angetreten bist. Also ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns bist. Und herzlich willkommen an Michael Strugel, unseren CEO und Vorstandsvorsitzenden vom Verbund. Willkommen, Michael.
Schönen guten Tag.
Michael Strugel ist ja nicht nur Innovationstreiber im Unternehmen Verbund, sondern darüber hinausgehend auch in vielen Funktionen in Österreich und Europa. Ja, und er ist auch mein Chef. Ohne dich, Michael, gäbe es Verbund X nicht, unsere Innovations- und Venture-Aktivitäten in dieser Art und Weise. Es freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Lasst uns gleich mit dem großen Bild beginnen. Europa gilt als forschungsstark, aber im internationalen Vergleich fehlt uns oft die Geschwindigkeit und die Skalierungskraft. Gerade im Energiesektor kann dies entscheidend sein, wenn wir uns die globalen Umwälzungen, Disruptionen ansehen. Deshalb meine erste Frage an euch beiden. Wie ist eure Perspektive drauf? Was sind die zentralen Hindernisse, die wir überwinden müssen, um diese Innovationslücke wirklich zu schließen? Elisabeth, darf ich dir das Wort als erstes geben?
Sehr gerne. Ja, ich glaube tatsächlich, dass unsere Universitäten, Forschungseinrichtungen, aber auch die Unternehmen insgesamt Spitzenleistungen liefern, was die Forschung anbelangt. Aber bei der Skalierung und bei diesem Schritt von der Idee zur marktreifen Innovation und das dann als global erfolgreiche Lösung auszurollen, da haben wir aus meiner Sicht tatsächlich Nachholbedarf. Es gibt so drei große Hindernisse, die ich sehe. Das eine ist natürlich die fragmentierten Märkte und die Regulierung. Ich meine, das haben Draghi und Enrico Letta, glaube ich, auch schon sehr klar gesagt. Der europäische Binnenmarkt, den gibt's halt noch nicht wirklich. Der ist noch nicht wirklich vollständig. Das gilt natürlich auch insbesondere für den Energiesektor. Und die unterschiedlichen regulatorischen Rahmenbedingungen führen natürlich auch dazu, dass du für jedes Produkt andere Anforderungen teilweise im Worst Case in einem Markt hast. Du hast sehr komplexe, zersprachelte Förderstrukturen. Das erschwert natürlich auch, Innovation rasch in die Breite zu bringen. Dann das große zweite Thema ist, glaube ich, dieses fehlende Wachstumskapital. Das war ja auch Teil des Podcasts, über den wir beide vor einem Jahr gesprochen haben. Ich glaube, im Early-Stage-Investment sind wir ganz gut, gilt auch für Österreich. Aber bei großen Finanzierungsrunden steigen wir in Österreich sowieso, aber auch in Europa aus. Und da verlieren wir dann oft gute Ideen in der Skalierung an USA oder Asien. Und natürlich haben wir, das würde ich als drittes anführen, ein bisschen ein Thema mit Geschwindigkeit und Risikobereitschaft. Also unser Mindset ist, glaube ich, noch nicht auf diese Risikokultur ausgelegt, die wir bräuchten. Wir haben zu wenig Toleranz gegenüber Scheitern. Ja. Scheitern ist bei uns immer ein endgültiges, man schafft es nicht und nicht eigentlich sozusagen der Anstoß zu sagen, ja, jetzt ist man gescheitert und beim nächsten Mal weiß man, wie man es besser macht. Wir planen uns manchmal, ich will nicht sagen zu Tode, aber wir planen sehr gerne, anstatt ins Tun zu kommen. Und ich glaube, das bremst uns schon ein bisschen. Und ist natürlich dieses Thema Regulierungen zu harmonisieren wichtig. 28th Regime als ein Stichwort in der Startup- und Scale-Up-Strategie, auch der Europäischen Union und natürlich auch Venture Capital. Aber ich glaube, auf das kommen wir dann später noch.
Vielen Dank, Elisabeth, für diese drei großen Themen, die du angeschnitten hast, sozusagen Regulierung, Fragmentierung, Wachstumskapital und Thema auch Mindset. Michael, was ist dein Blick darauf, auf die Innovationslücke und wie wir sie schließen können?
Ja, zum einen möchte ich mich dem anschließen, was die Elisabeth gesagt hat. Das sind genau die Hürden, die wir momentan sehen für rasch wachsende, disruptive, junge Unternehmen und Startups. Also wir haben das genauso identifiziert, wie es die Elisabeth gesagt hat. Und das hat halt auch damit zu tun, dass Europa viel, viel weniger Mut zeigt, wenn es um neue Ideen geht. Das heißt, wir wollen vorher immer alles ganz genau abgesichert wissen. Das ist zum Teil diese regulatorische Hürde, die man nehmen muss, bevor man tatsächlich in den Markt kommt. Die Time to Market ist einfach, dauert zu lange für die jungen Unternehmen. Da geht vielen vorher die Luft aus. Und es ist auch ein anderes Mindset. So wie wir das aus anderen Kulturen und Wirtschaftsräumen kennen, dass man einfach Dinge ausprobiert. Unter dem Titel Fail or Scale wollen wir vorher 100% alles vorher geklärt und abgesichert und reguliert wissen. Und das geht halt nicht bei diesen neuen Geschäftsmodellen. Das ist auch der Grund, warum nur ein geringer Teil der Scale-Ups weltweit in der EU anzutreffen sind. Das sind weniger als 10%. Und ein Drittel unserer Scale-Ups geht ins Ausland. Das hat natürlich damit zu tun, dass sie bei uns das Wachstumskapital nicht finden. Ich erlebe es genauso, wie die Elisabeth das gesagt hat. Wir sind sehr gut in der Seed- und Pre-Seed-Phase, also alles, was Inkubation ist, wird auch gut staatlich unterstützt. Aber wenn es um Wachstumskapital geht, dann haben wir das Problem, dass diese jungen Unternehmen das woanders finden. Europa hat grundsätzlich auch traditionell diese Finanzierungen sehr stark über institutionelle Finanzierungen, wie zum Beispiel Banken. Bei uns gibt es einfach sehr wenig Risikokapital. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass dort, wo Venture Capital auch kulturell stärker verankert ist, die Risikobereitschaft auch höher ist, der Innovationszyklus kürzer ist und dass die Chance, dass Innovationen, auch disruptive Innovationen, einen Durchbruch auch am Markt erzielen, dort wesentlich größer ist. Das ist, glaube ich, ein zum Teil auch Mindset-Problem, das Europa hat. Da können wir, glaube ich, von anderen lernen. Wir im Unternehmen versuchen auch mit unseren Venture-Armen im Sinne eines Corporate Venturing hier mitzuhelfen. Warum? Weil diese Unternehmen auch die Industrie brauchen als Kooperationspartner. Die Industrie hat einfach den Vorteil, dass sie Marktzugänge hat, dass sie auch das Kapital hat, dass sie die Möglichkeit für diese Startups bietet, sozusagen mit ihren Ideen in den Markt zu kommen, während die jungen Unternehmen einfach agiler, schneller, auch von Mindset flexibler sind. Und so passt das gut zusammen. Das haben auch wir im Unternehmen gesehen. Ich glaube, dass wir auch von den Universitäten und Forschungseinrichtungen gute Voraussetzungen haben. Wir sehen aber schon, dass Österreich hier hinterherhinkt im Vergleich zu Universitäten in Europa wie die ETH Zürich oder TU München, die viel aktiver sind, was Spin-offs betrifft. Und das sind schon Dinge, da können wir noch besser werden. Aber ich schließe mich auch dem an, was Elisabeth gesagt hat. Und wie gesagt, Draghi hat das ja gut adressiert. Wenn wir die Innovationslücke schließen wollen, dann brauchen wir auch dieses Risikokapital und dann brauchen wir vor allem den Abbau von Hürden, damit die Time to Market kürzer wird. Und dann, glaube ich, haben wir gute Chancen, denn von den Ansätzen her, von den Innovationspotenzial, das Europa hat, sind wir nicht schlechter als Asien oder die USA. Nur der Weg zum Markt ist bei uns länger und das schadet uns sehr oft.
Vielen Dank für das Adressieren dieser wichtigen Themen. Und ich möchte eines herausnehmen, das Thema Venture Capital. Ohne Kapital sind und kommen die Ideen ja nicht am Markt. Elisabeth, du hast vor kurzem den rot-weiß-roten Dachfonds präsentiert, der ja als starker Hebel gedacht ist, um Kapital im Land zu halten und Themen zu skalieren. Kannst du uns da so etwas näher einführen, was hier geplant ist mit dem Dachfonds und ob der Dachfonds das einzige Instrument ist oder was ihr darüber hinaus auch noch plant, um den Risikokapitalmarkt in Österreich zu stärken?
Das mache ich sehr gerne. Vielleicht vorher noch ein Wort zu Michael. Ich glaube, das, was extrem wichtig ist, weil auch das Thema Spin-offs gefallen ist, wir müssen wirklich aus diesen Patenten, die in der Schublade liegen und wo wir ja wirklich weit vorn dabei sind, echte Business-Chancen machen. Ja? Und es hat auch ein Stück was mit einem Mindset zu tun, einfach auch in der Wissenschaft stärker diese Idee zu verankern. Wissenschaftliche Arbeit und Unternehmer, das passt zusammen, so wie man es eben genau von einem MIT oder einer ETH in anderen Ländern kennen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Was jetzt diese Beanreizung von Venture Capital in Österreich und Europa anbelangt, der rot-weiß-rote Dachfonds ist sozusagen dieses zentrale Vorhaben der Bundesregierung. Das soll eben genau Startups, Scale-ups und Spin-offs dabei unterstützen, rasch in den Markt zu kommen. Der Dachfonds unterscheidet sich davon, dass er nicht direkt sich an Startups beteiligt, sondern der Dachfonds beteiligt sich in weiteren Zielfonds, die auf Startups spezialisiert sind. Und die Idee dahinter ist, dass wir über dieses Konstrukt es auch tatsächlich schaffen, privates Kapital aus Österreich zu mobilisieren und vor allem auch von institutionellen Investoren. Banken, Versicherungen, Mitarbeitervorsorgekassen, große Stiftungen, Family Offices, die sind alle adressiert. Unser Ziel ist ein Fondsvolumen von eben ungefähr 300 bis 500 Millionen Euro in der ersten Runde auf den Weg zu bringen, wo auch der Staat als Ankerinvestor fungiert. Das heißt, er beteiligt sich am Anfang mit einer gewissen Summe, um eben auch ein Signal an den Markt zu senden, dass hier wirklich eine ernsthafte Umsetzung geplant ist. Wir sind jetzt gerade dabei, dass wir im Ministerrat beschlossen haben, dass wir diesen Fonds in dieser Art und Weise auch mit einem staatlichen Ankerinvestment an den Start bringen. Und jetzt geht es sozusagen in der nächsten Umsetzung darum, genau zu schauen, wie kann so eine Investmentstrategie so eines Fonds ausschauen. Mir persönlich, also wir haben ja dazu auch eine Studie gemeinsam mit Eco Austria gemacht. Mir persönlich ist ganz wichtig, dass man auch diese Inputs aus der wissenschaftlichen Begleitung ernst nehmen. Das heißt, dieser Fonds kann nicht nur in Österreich investieren, sondern muss ein Fonds sein, der auch europaweit tätig ist. Wir müssen darauf Rücksicht nehmen, dass es wirklich wichtig ist, dass es ein extrem professionelles, international anerkanntes Management geben wird für diesen Fonds, das wir suchen müssen, weil der Fonds muss auch Ertrag bringen. Nur dann sind logischerweise auch institutionelle Partner oder überhaupt Investoren bereit, da reinzugehen. Das wird, glaube ich, ein ganz kritischer Punkt. Wenn wir den nicht schaffen, dann ist der Fonds zum Scheitern verurteilt. Daher werden wir da ganz genaues Augenmerk drauf legen. Und auch die Unabhängigkeit von der Politik ist wichtig. Das muss ein Fonds sein, der genau in dieser Nische Wachstum finanziert, aber nicht ein Fonds, wo Politik sich inhaltlich einbringt. Was jetzt sozusagen vom Zeitplan her ist es für uns so, dass wir hoffen, dass wir die genaue Struktur, wo ist er angesiedelt, all das bis Ende des Jahres auch wirklich so weit fixieren können, dass wir 2026 damit durchstarten können. Das wäre mein Wunschplan, aber natürlich braucht es auch Begleitmaßnahmen. Und ich bin auch sehr froh, dass das im Ministerratsvortrag schon adressiert worden ist, weil es geht natürlich schon auch darum, wie mache ich denn ein Investment in solchen Fonds auch für institutionelle Investoren attraktiv? Was heißt das auch zum Beispiel für die Hinterlegung von Eigenmitteln für Versicherungen, Banken, Mitarbeitervorsorgekassen? Da braucht es schon Begleitinstrumente rundherum, die quasi es attraktiv machen, in so einen Fonds zu gehen. Ich glaube, der Charme an dem Dachfonds ist, dass wir das Risiko gut streuen und damit auch sozusagen Risiko rausnehmen und damit genau auch Pensionskassen und andere ansprechen können. Zusätzlich arbeiten wir natürlich daran, die Flexco weiter zu verbessern, also eine Rechtsform für mehr Startups, weil du brauchst natürlich auch eine erklägliche Anzahl an guten Startups, die überhaupt interessant sind, in die dann wiederum die Zielfonds investieren können. Und uns ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir das ganze Ökosystem rundherum weiterentwickeln. Und wir sehen aber auch diesen Dachfonds als ein weiteres Element, dieses Ökosystem für Startups und Scale-ups in Österreich weiter zu attraktivieren, weil das zeigt auch die empirische Forschung, dass überall dort, wo so ein Fonds angesiedelt worden ist, sich ja automatisch nicht nur die ganzen Dienstleistungen rundherum ansiedeln, sondern automatisch der Standort attraktiver für weitere Startups auch aus dem Ausland wird. Und da hoffen wir, dass wir der österreichischen Szene dadurch einen weiteren Push ermöglichen können.
Das ist einen Push für das Ökosystem im Venture-Capital-Bereich durch den neuen Dachfonds. Michael, jetzt haben wir als Verbund damit Ventures und diesen Schritt schon gemacht und investieren hier in Risikokapital in Startups. Wie siehst du das Thema breiter in der Energiebranche? Siehst du auch so von anderen Führungspersönlichkeiten, anderen Vorständen, anderen Unternehmen, dass hier die Bereitschaft ist, mehr in Risikokapital zu gehen?
Also zuerst möchte ich sagen, ich finde diese Idee, einen Fonds aufzulegen, völlig richtig. Ich habe schon erwähnt, wir haben in Europa traditionell viele Finanzierungen auch im Unternehmensbereich über Banken. Und Banken haben halt Risikokapital oder eine Regulierung, was ihr Risikomanagement betrifft. Und das ist sehr oft natürlich dann ein Problem, wenn man eben in solche Unternehmen investieren will. Daher ist ein Fonds, der auch Risikokapitalinvestitionen ermöglicht, eine richtige Idee. Wir sehen auch in Europa, dass durchaus auch Förderbanken in hybriden Modellen hier mithelfen können. Aber ich glaube, das ist ein Schritt, der, und das begrüßen wir auch, der uns zusätzliche Chancen eröffnet, über so ein Fondskonstrukt auch Kapital zu mobilisieren für junge Unternehmen. Wir als Corporate Venture Kapitalgeber haben uns vorgenommen, dass wir in den nächsten Jahren mit einem Fondsvolumen von rund 30 Millionen Euro uns an jungen Unternehmen beteiligen. Das heißt, wir wollen hier ein kleines Portfolio entlang unserer Wertschöpfungskette, entlang unseres Geschäfts aufbauen, mit Ticketgrößen bis zu ungefähr 2,5 Millionen Euro pro Beteiligung. Das heißt, unsere Beteiligungen sind dann in der Regel so um die 10%. Warum machen wir das? Also es ist ein Investmentfokus so im Bereich Late Seed beziehungsweise Series A. Und wir identifizieren dann interessante Startups, die entweder von ihrem Geschäftsmodell oder von ihrer Technologie her für uns spannend sind, für unser Geschäft spannend sind. Und da gibt's auf der einen Seite natürlich die Perspektive, was kann man mit einem solchen Investment über die Zeit erwirtschaften. Aber ich muss schon auch klar sagen, wir kommen sehr stark von der Innovationsseite. Das heißt, wir machen das aus einem Innovationsfokus heraus. Wir wollen sehen, wie verändert sich hier der Markt, welche Trends kommen hier auf uns zu, welche Dealflows sind möglich mit solchen jungen Unternehmen. Es ist, wenn man so will, auch eine Art Radar, eine Art Frühwarnsystem, was kommt auf unsere Industrie alles zu. Und das kann man bei diesen jungen Unternehmen und bei diesen Ideen eigentlich sehr frühzeitig erkennen und identifizieren. Das ist ein sehr wesentlicher Aspekt für unser Engagement. Aber natürlich wollen wir, dass diese Investments letztlich auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Wir gehen damit ins Risiko. Wir wissen, dass nicht alle diese Investments erfolgreich sein werden. Aber wie jeder Venture-Capital-Geber hofft man heute, dass das eine oder andere Investment tatsächlich dann fliegt. Und so ist unsere Herangehensweise. Parallel dazu betreiben wir auch einen Accelerator. Das heißt, wir schreiben jedes Jahr international aus, haben jedes Jahr ungefähr 300 Bewerbungen in diesem Accelerator, wo wir uns neue Ideen, Gründungen, neue Unternehmen gemeinsam mit Industriepartnern ausschauen und dann auch einzelne Unternehmen, einzelne Startups aussuchen, um mit uns gemeinsam Proofs of Concept zu machen. Das heißt, bei uns ist es eigentlich in erster Linie Teil einer Innovationsstrategie und das ist im Energiebereich besonders spannend. Diese Industrie steht mitten in einer massiven Transformation, die sehr stark auch getrieben ist durch Digitalisierung. Das ist ein ideales Environment und eine ideale Umgebung für solche Aktivitäten. Und ich bin sehr davon überzeugt, gerade im Bereich von Cleantech, von Energietechnologien haben wir große Chancen, gerade weil Europa hier doch sehr stark vorangeht, auch global betrachtet. Und wenn man das verbindet mit Innovationen, die dann möglicherweise auch Breakthrough-Technologies werden können, dann ist das eine globale Marktchance. Und diese Chancen, die sollte Europa auch bewusst ergreifen. Ich glaube, da haben wir noch alle Möglichkeiten, wenn wir es richtig machen. Und das ist letztlich auch der Grund, warum sich unser Unternehmen als großes Leitunternehmen im Energiebereich hier engagiert. Und wir haben in den letzten Jahren tolle Erfahrungen gemacht, tolle Unternehmen kennengelernt, tolle Persönlichkeiten kennengelernt und vor allem spannende Technologien und Geschäftsmodelle entdeckt. Und ich kann nur sagen, für uns hat sich das jetzt schon ausgezahlt.
Vielen Dank, Michael, für diese Perspektive. Gleich weiter zu dir, Elisabeth. Was ist deine Erwartungshaltung nicht nur an Verbund, sondern an andere große Industrie- und Energieunternehmen in Österreich für ihre Beiträge, um diese Innovationslücke zu schließen? Du hast ja vorher schon gemeint, ist ein Ökosystem, wo jeder seine Beiträge leisten muss, dass es funktioniert. Wie ist hier dein Blick auf das Thema Industrieunternehmen?
Also erstens muss ich einmal sagen, ich glaube, es verdeutlicht jetzt auch das Statement von Michael sehr klar, welche Rolle als Innovationsmotoren Startups spielen können. Und ich muss euch wirklich gratulieren als Verbund zu der Initiative, die sie ja nicht erst seit gestern macht, sondern ihr seid da jetzt seit Jahren sehr beharrlich dran und habt es, glaube ich, sehr gut aufgebaut und auch sehr klar dargestellt, wie viel Sinn das sozusagen für ein etabliertes Industrie- und eben auch Energieunternehmen machen kann. Ich glaube generell, dass etablierte Unternehmen tatsächlich eine Schlüsselrolle haben, wenn es darum geht, diese Innovationslücken zu schließen, weil ihr habt einen großen Vorteil gegenüber den Startups. Ihr habt den Marktzugang und könnt natürlich den Startups helfen, die einmal mit ihrer Idee, mit ihrer Technologie, mit ihrem Geschäftsmodell kommen. Aber sie haben eigentlich keine Partner, diese Innovation tatsächlich in die Breite zu geben. Und oft könnt ihr eben genau dieser Anreiz sein, auch möglicherweise einfach der erste Kunde, der erste Pilot zu sein. Und genau das ist etwas, was einem Startup zum Durchbruch verhelfen kann. Und ihr habt als großes Unternehmen wiederum die Strukturen, die Kundenzugänge, auch das internationale Netzwerk, genau um diese Lösungen dann auch schnell in die Breite zu bringen. Und da eine gute Synergie zu finden, glaube ich, ist eine Win-Win-Situation für beide, weil, wie gesagt, ihr könnt ja genau von diesem Startup auch lernen, wo geht die Reise hin oder auch einen neuen Ansatz, den man vielleicht so schnell gar nicht im eigenen Unternehmen einmal ausprobieren möchte, sondern lieber mal schaut, wie kann das denn überhaupt funktionieren. Dann, ich glaube, das Thema Corporate Venture Capital ist deshalb auch so wichtig, weil diese strategischen Beteiligungen ja eben genau Industrieunternehmen helfen können, die in junge Unternehmen investieren, einfach auch das eigene Wachstum zu beschleunigen oder auch vielleicht etwas, was an Marktentwicklung kommt. Der Michael hat es eh schon gesagt, vorherzusehen und sozusagen auch damit für das etablierte Unternehmen ein weiteres Spielfeld zu eröffnen. Also das ist, ich glaube, da ist ein gegenseitiger Profit von Know-how, aber auch von disruptiven Ansätzen gegeben. Und die Transformationsaufgaben, ich glaube, im Energiesektor sind tatsächlich gewaltig. Vom Netzausbau über die Speichertechnologien bis hin zum Wasserstoff. Ich glaube, so riesig kann die Innovationsabteilung eines einzelnen Unternehmens gar nicht sein, um all die neuen Entwicklungen, die sich da ja teilweise wöchentlich an neuen Dingen ergeben, abzudecken. Und ich glaube, gerade da Brückenbauer zu sein und auf der einen Seite zu sagen, wie muss ich als etabliertes Unternehmen in dieser Transformation bewegen und wo kann ich sozusagen Signale aus der Startup-Szene mitnehmen, aufnehmen, um auch selbst vielleicht mehr Schlagkraft oder schneller sozusagen mich in der Transformation zu bewegen. Ich glaube, das ist etwas, wo beide Seiten, wenn es eben gut gemacht ist, so wie es ihr auch ja betreibt mit eurer Corporate Venture Initiative, gut zusammenpasst. Und ich glaube, man muss auch vielen Industrieunternehmen einfach den Mut machen, in diese Kooperation mit Startups zu gehen. Das ist halt manchmal ein bisschen anders, als wenn man mit einem etablierten Partner in eine Kooperation geht. Das braucht, glaube ich, auch ein bisschen eine Lernkurve beim etablierten Unternehmen. Aber ich glaube, der Effekt ist dann am Ende für beide ein sehr, sehr guter.
Vielen Dank. Wenn wir den Blick nochmal gemeinsam weiten, auch auf das Thema Universitäten und Innovationsökosysteme, Wir hatten heuer im Frühjahr auch den Ilias Tribulai von Stanford zu Gast, der so unterstrichen hat, so erfolgreiche Innovationsökosysteme weltweit entstehen immer rund um Universitäten. Jetzt war in diesem Podcast vom Verbund X auch bereits so der TU-Rektor, so der Jens Schneider zu Gast, die Kollegen von der ETH Zürich, der Christian Schaffner und auch der Helmut Schönenberger so vom Unternehmertum in München. Und der Helmut Schönenberger hat auch gesagt, wenn wir die Landkarte von der Dachregion vergleichen mit der Landkarte geografische Ausdehnung mit dem Silicon Valley, ja, dann ist das die gleiche geografische Ausdehnung. Ja. Wir haben die gleiche Anzahl von Elite-Universitäten, wir haben die Top-Unternehmen auch hier. Und meine Frage wäre jetzt, ihr habt es schon betont, aber wie schaffen wir es jetzt konkret, diesen nächsten Schritt zu gehen, ne? Universitäten, Startups, Industrie noch besser zu vernetzen, um diesen Hebel auf den Boden zu bekommen, Patente in Scale-Ups sozusagen umzuwandeln. Gibt es da Initiativen, Ideen, die euch dazu einfallen, was wir im nächsten Schritt als Österreich so setzen müssten, um das zu realisieren?
Also ich kann jetzt einfach nur sagen, dass wir sehr stark auch als Bundesregierung darauf schauen, dass die Universitäten als ihre dritte Mission neben Forschung und Lehre tatsächlich Unternehmertum noch stärker verankern. Und aus meiner Sicht gibt es da zwei Standbeine, die die Universitäten betreiben müssen. Das eine ist einmal generell diese Entrepreneurship Education, die in die Breite geht, ja, wo man wirklich sagt, jeder Studierende muss sozusagen irgendwann mit dem Thema in Kontakt kommen und wir müssen frühzeitig das Mindset dafür schärfen, dass auch Unternehmertum eine Möglichkeit ist, ob es gleich nach der Uni gezogen wird oder weil ich mich in der Uni mit einem Thema beschäftigt, das Potenzial hat oder vielleicht erst 20 Jahre später realisiert wird, aber sozusagen diese Karriereoption, Selbstständigkeit, mit der müssen Sie in der universitären Laufbahn und Universität, Fachhochschule, ganz egal, halt egal welcher tertiäre Ausbildungssektor konfrontiert werden. Und der zweite ist wirklich ganz konkret, Spin-offs zu stärken und zu fördern und Gründerinnen, also Forscherinnen eigentlich früh dazu motivieren, auch sich mit dem Gründungsgedanken auseinanderzusetzen oder zumindest, wenn sie das selbst nicht wollen, ihr Patent sozusagen in ein Gründungsteam mit einzubringen. Und da lerne ich schon von den großen Universitäten, die wir haben und Forschungseinrichtungen inklusive des ISTA, dass das nicht so leicht ist. Also da müssen wir schon auch am Mindset in der Wissenschaft arbeiten. Und ich freue mich extrem, dass sie die Universitäten jetzt auch gemeinsam zusammengeschlossen haben, um genau das auf den Weg zu bringen, sich mit ihren Entrepreneurship-Centern auch untereinander auszutauschen und auch gezielte Schwerpunkte zu setzen. Die machen jetzt universitätsübergreifend sogenannte Clusterprogramme, wo sie eben versuchen, Forschung, Startups, aber auch etablierte Unternehmen systematisch zusammenzubringen und damit wieder in einem gewissen Gebiet mehr Exzellenz, aber auch mehr Unternehmertum für Österreich rauszubringen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Schritt, wo ich auch in meiner Rolle wirklich versuche, wo es nur irgendwie geht, zu unterstützen. Natürlich ist auch das Thema Förderung von Reallaboren und damit überhaupt neue Technologien ermöglichen, die rasch erprobt werden können, ganz ein wichtiges Thema. Wir haben ja auch über das European Innovation Council oder Horizon Europe viele Möglichkeiten, genau solche Spin-offs zu unterstützen. Auch da, glaube ich, müssen wir das Potenzial aus Österreich noch stärker ausschöpfen. Aber ich glaube, weil ich ja letzthin mit dem Vorwitrat darüber diskutiert habe, dieses Thema, wann fangst du an mit Entrepreneurship-Bildung? Und geht es um die Spitze oder geht es um die Breite? Da sage ich, wir brauchen beides, weil wir brauchen unternehmerisches Denken in allen Kategorien. Das hilft uns dann auch später wieder, wenn es darum geht, Risikokapital zu mobilisieren, weil man ist nämlich in allen Studien draufgekommen, die sich als Business Angels oder Investoren betätigen, waren zu 80% alle selber irgendwann einmal unternehmerisch tätig. Und wenn sie nur Mitgründer in einem Team waren. Und das heißt, wenn ich es schaffe, in der Breite zu verankern, dass unternehmerisches Tun von der Universität, egal in welchem Bereich, aus gefördert wird, dann wird uns das all along, glaube ich, helfen, auch die Mindset und die Kultur in Österreich zu ändern.
Danke, Elisabeth. Michael, darf ich dir das Wort geben, sagen, auch zum Thema Perspektive, sagen, wie können wir das Ökosystem rund um die Universität noch stärken?
Also ich glaube, die Stoßrichtung, so wie Elisabeth es ausgeführt hat, ist völlig richtig. Auch wir haben beispielsweise mit der Technischen Universität Wien gemeinsam ein Christian-Doppler-Labor, wo wir eine Sauerstoff-Ionen-Batterie entwickeln wollen. Das heißt, wir arbeiten gemeinsam mit der Universität als Unternehmen an diesem Projekt mit der Perspektive, dass wir das dann auch gemeinsam verwerten können. Und ich glaube, das sind Tools, die uns helfen, diese Innovationen voranzutreiben, kooperative Projekte gemeinsam, Universitäten mit der Industrie. Das ist, glaube ich, ein richtiger Weg. Und das Zweite, das haben wir schon angesprochen, wir haben einfach noch zu wenig Ausgründungen an den Universitäten. Das anzureizen, anzuschieben, das wäre, glaube ich, etwas, was uns sehr hilft in dieser Situation. Wir haben exzellente auch Forscherinnen und Forscher an den Forschungseinrichtungen und an den Universitäten. Und es kommt noch zu wenig sozusagen dann in die Ausgründung, in die Spin-offs. Wenn die TU München uns sagt, sie hat pro Woche 2 Spin-offs und wir haben in Österreich irgendwie nicht einmal 100 im Jahr, dann sieht man hier schon den Unterschied. Und ich glaube, da ist noch Luft nach oben, da ist noch Potenzial. Das braucht natürlich auch die entsprechenden Rahmenbedingungen letztlich auch für die kommerzielle Verwertung. Franz, du weißt es, wie wir in Stanford waren. Da gibt's eine sehr große Unit an der Universität, die sich mit nichts anderes beschäftigt, als diese Patente, diese Innovationen, diese Ideen zu vermarkten und zu verwerten. Und das ist im Übrigen auch ein enormes Asset, das dann auch die Universität hat im Sinne von IP. Und sie sind sehr professionell dann in der Verwertung und Vermarktung. Das heißt, ich glaube, da können wir noch viel an Entwicklung machen, auch an Österreich und österreichischen Universitäten. Die sind wirklich nicht schlecht. Auch zum Beispiel das ist Austria, weil das erwähnt wurde. Das ist jetzt zwar nicht der klassische Universität mit Lehre, sondern das ist vor allem die Forschung im Fokus. Wir selbst, Verbund, finanzieren dort eine Professur for Energy Science. Das ist eine Kollegin aus Spanien, eine Materialwissenschaftlerin, die sich beschäftigt mit neuen Materialien im Bereich der erneuerbaren Energien. Ich glaube, das sind auch sehr viele Marktchancen vor uns. Die ganze Welt wird diese Technologien brauchen. Und wer das auch entwickelt, hervorbringt, diese Innovationen, der soll dann auch den entsprechenden wirtschaftlichen Erfolg damit haben können, damit es eben nicht so ist, wie Draghi meiner Meinung nach richtig kritisch angemerkt hat. Wir haben viele Ideen, aber die Vermarktung machen dann andere. Das müssen wir besser machen in der Zukunft. Und da sehe ich bei den Universitäten ein enormes Potenzial.
Enormes Potenzial bei den Universitäten, wie wir noch stärker kooperieren können. Abschließend möchte ich noch kurz auch etwas persönlicher werden. Innovation lebt dann nicht nur von Strategien, Programmen, sondern lebt von Menschen wie euch, die mit Überzeugung Innovation vorantreiben. Elisabeth, gibt es etwas, was dir ein besonderes Anliegen ist, als Staatssekretärin, was du vorantreiben möchtest zum Blick auf die Zukunft? Ein Thema, eine Technologie, eine Initiative?
Ja, ich versuche gerade in meiner neuen Funktion zu lernen, wie Innovation und Politik zusammenpasst. Ich denke, man muss einfach mit diesem Mindset reingehen und laufend Dinge hinterfragen. Und das versuche ich auch in den Bereichen, für die ich zuständig bin. Und das ist halt allen voran einmal das große Thema Energie, ja, wo es natürlich darum geht, wie kann man Transformation so denken, dass man das Gute und Wichtige bewährte, das uns auf der einen Seite die Energiesicherheit liefert, mitnimmt in die Zukunft, aber auf der anderen Seite eben auch genau dieses Momentum schafft und sagt, wie kann ich neue Technologien in den Markt integrieren, wie kann ich die zu Business Cases sozusagen auch machen, aber gleichzeitig die Transformation so gestalten, dass wir wieder die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft zurückgewinnen. Das ist natürlich ein irres Spannungsfeld, in dem wir uns da drinnen befinden, wo natürlich auch viele Stakeholder sehr viele berechtigte Interessen haben. Und ja, das ist sicher etwas, was mich sehr fordert, aber wo ich trotzdem glaube, dass wir gute und richtige Akzente für die Weiterentwicklung von Österreich setzen können. Und natürlich mit meiner Zuständigkeit für Startups, da versuchen wir viele Dinge, die wir in den letzten Jahren ja alle gesehen haben in unseren Analysen, woran es mangelt, woran es fehlt, auch jetzt tatsächlich in die Realität umzusetzen. Das ist natürlich in einer budgetären herausfordernden Situation nicht das Einfachste. weil wir nicht jetzt groß mit dem Füllhorn kommen können und sagen, wir schütten da Förderung aus und wir investieren dort hinein, sondern wir müssen halt, glaube ich, jetzt auch zeigen, wie man Innovationen mit wenig Geld auf die Strecke bringen kann. Und bin da extrem dankbar, dass wir eine sehr starke Startup-Community in Österreich haben, die da auch mit unterstützt, mit Ideen, mit Know-how. Das erste Projekt ist jetzt der Dachfonds, aber wir versuchen auch sehr stark, diese Vernetzung an den Universitäten voranzutreiben und in verschiedenen Formaten einfach dafür zu sorgen, dass sie auch eben etablierte Unternehmen mit Startups austauschen können, um da auch sozusagen das Ökosystem per se zu stärken. Wir haben natürlich eine Latte an Themen im Regierungsprogramm. Wir müssen schneller werden beim Gründen. Wir müssen Bürokratie abbauen. All das sind wichtige Elemente. Aber ich glaube, am Ende des Tages sind es halt so kleine Hürden, die vielleicht verzögern können, aber die niemanden davon abhalten zu gründen, wenn es darum geht, halt tatsächlich Ideen zu finanzieren. Da wollen wir wirklich die Inbrunst hineinlegen, weil das kann dann tatsächlich verhindern, dass wir Wertschöpfung für Österreich allalong generieren.
Vielen Dank, Elisabeth. Das ist ein raus aus der Komfortzone rein so ins Unternehmertum und das zu unterstützen, auch mit wenigen Mitteln. Michael, was ist dein Blick nach vorne? Also sagen wir schließen jetzt mit heute mit unserem Gespräch auch unsere Podcast-Serie zum Closing the Innovation Gap ab. Wo müssen wir mutiger sein? Was ist dein Blick, dein Appell nach vorne gerichtet?
Also ich schaue vor allem auf die Chancen. Und wir haben schon darüber geredet, wir stehen mitten in der größten Transformation, die der Energiesektor je gesehen hat. Diese Industrie wird massiv verändert. Und der Treiber sind Innovationen, innovative Geschäftsmodelle, neue Technologien, die vielleicht auch den Durchbruch schaffen. Wir sehen, dass über ein Fünftel dieser Technologien, die weltweit gebraucht werden, in Europa entwickelt werden. Wir sehen, dass ein Drittel ungefähr der Technologien, die wir noch brauchen, um unsere Ziele zu erreichen, noch nicht im industriellen Maßstab demonstriert wurden. Das heißt, hier ist es ein enormes Chancenpotenzial für uns, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Und diese Chancen, die müssen wir ergreifen, das müssen wir adressieren. Das ist auch ein großes wirtschaftliches Chancenpotenzial. Und das ist aus unserer Sicht auch ein Fokus. Das heißt, wenn Innovation der Treiber ist, wenn diese ganze Transformation nur mit Innovation gelingen kann, und das ist unsere Arbeitshypothese, dann brauchen wir diesen Fokus auf Innovation. Ich habe schon ausgeführt, wie wir als Unternehmen an das herangehen, mit welchen Instrumenten wir das befördern. Ein wichtiger Punkt sind auch Kooperationen zwischen Industrie und Forschung. Das ist etwas, was wir massiv auch ausgeweitet haben mit Universitäten, mit Forschungseinrichtungen. Dort liegen die Chancen. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, ganz ehrlich gesagt, dass dieser Umbau des Energiesystems für Europa nicht in erster Linie eine Bedrohung ist für unsere Wettbewerbsfähigkeit, sondern dass, wenn wir es richtig machen, eine enorme Chance ist, wo wir uns auch einen Vorsprung erarbeiten können. Wir haben erlebt, dass wir etwa im Bereich der Digitalisierung, und da ist das nächste große Thema, das auf uns zukommt, die künstliche Intelligenz, dass wir da in Europa vielleicht nicht offen genug sind, um diese Chancen auch zu heben, dass das andere besser gemacht haben. Im Bereich der sauberen Technologien haben wir diese Chance nach wie vor. Dort können wir unsere Capabilities voll auch in den Markt bringen, wenn wir es richtig machen. Wir haben sehr, sehr gute Voraussetzungen. Wir haben das Ingenieurwissen, wir haben das Know-how, wir haben die Unternehmen, die hier schon erfolgreich sind. Und das ist mein Blick nach vorne. Und für uns als Utility, als großes integriertes Versorgungsunternehmen, ist es einfach wichtig, ein Ökosystem rund um uns zu haben, das das auch unterstützt und befördert. Und das ist auch der Grund, warum wir das alles gemacht haben, warum wir den Accelerator aufgebaut haben, warum wir Verbund Ventures gegründet haben, warum wir diese Kooperationen alle angebahnt haben. Und ich glaube, wenn da die europäische Community, und das sehen wir auch, gerade im Corporate Venturing, gibt es mittlerweile auch ein starkes Netzwerk, in das wir mittlerweile integriert sind. Dort sind sehr viele Möglichkeiten vor uns. Und ich glaube, darauf muss unser Blick gerichtet sein. Deswegen sehe ich das sehr, sehr positiv. Bin auch froh über die Initiativen der Bundesregierung in dem Bereich. Das ist genau der richtige Ansatz. Ich hoffe auch, dass uns das europäisch gelingt. Dann zahlt das auch ein auf unsere Wettbewerbsfähigkeit, und zwar im globalen Wettbewerb. Und darauf muss unser Fokus gerichtet werden.
Ja, ein herzliches Dankeschön an euch beide, an Elisabeth Zehntner, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus, und Michael Strugel, CEO und Vorstandsvorsitzender vom Verbund, für eure offenen Einblicke in die Chancen und Herausforderungen von Innovation in Europa. Wenn euch die erste Staffel gefallen hat, dann bitte abonniert zum Empowering Tomorrow, dem Podcast vom Verbund X. Teilt auch den Podcast und lasst uns eure Bewertung wissen. Denn unsere Energiezukunft hängt davon ab, was wir heute tun. Let's empower tomorrow together.